Sie sprechen davon, den großen Umweg zu nehmen, erwiderte Race. Weg von der galaktischen Ebene. Er hob die Fernbedienung und schaltete den Bildschirm aus. Nein, danke, Captain. Ich las Ihren Bericht über die Energiebarriere. Nichts für mich. Ich muss passen. Kirk schüttelte den Kopf. Wenn Sie glauben, dass die Besiedlung dieser Region die Klingonen an einer Eroberung hindern wird, kennen Sie die Klingonen schlecht. Rays Ton wurde leise und streng. Zum Teufel, ich kenne die Klingonen. Ich habe bereits ein Raumschiff kommandiert, während Sie noch in der Akademie saßen. Er unterbrach sich, fand seine Gelassenheit wieder und fuhr fort. Trotzdem haben Sie in einer Sache recht. Die Klingonen werden versuchen, die Taurus-Region zu übernehmen. Mein Job ist es, sicherzustellen, dass sie keinen Erfolg haben. Was ist mit den Tolianern? Wenn sich das in einen Zwei-Fronten-Krieg verwandelt, wird es nicht, sagte Race. Die Tolianer haben niemals irgendein Interesse an dieser Region gezeigt. Sie expandieren von Tolia aus in jede mögliche Richtung, außer in diese. Solange wir uns von ihren Grenzen fernhalten, erwarte ich keinen Ärger mit ihnen. Und wenn sie sich irren, dann sitzen wir auf einem Pulverfass. Kirk runzelte die Stirn. Daran sind wir uns einig. Race lehnte sich langsam zurück und beäugte Kirk. Ein dunkler Verdacht verfinsterte seine Miene. Sie denken, ich bin nur irgendein Bürohengst, nicht wahr, Kirk? Nein, Sir, natürlich, doch, das tun Sie, fiel Race Kirk ins Wort. Sie denken, ich sitze hier sicher auf einer Sternenbasis und spiele mit dem Leben anderer Leute. Kirk war nicht mehr jung oder dumm genug, um sich zu einer für ihn peinlichen Antwort verleiten zu lassen, und blieb stumm. Der Kommodore lehnte sich aggressiv erneut nach vorn und fuhr fort. Ich nehme mein Kommando genauso ernst wie Sie, Ihres, Kirk. Ich muss hier zwischen Leben und Tod, Krieg und Frieden und allem dazwischen entscheiden, und das jeden Tag. Unterm Strich ist es meine Aufgabe, mein Geschäft genau zu kennen. Wenn Sie hier in mein Büro marschieren und annehmen, Sie könnten mich mit Fragen aus der Fassung bringen, die ich der Admiralität bereits vor Monaten beantworten musste, werde ich den Eindruck nicht los, dass Sie glauben, ich sei nur ein unerfahrener Papiertiger mit reichlich Lametta auf der Brust. Sorgfältig auf seine Worte und seinen Tonfall achtend, erwiderte Kirk. Wenn ich Sie beleidigt habe, Kommodore, akzeptieren Sie bitte meine Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht kränken, das kann ich Ihnen versichern. Race bestätigte Kirks Worte mit einem angedeuteten Nicken. Genug geredet. Er legte einen Arm auf die Lehne, drehte seinen Stuhl und sah Kirk von der Seite an. Gibt es noch etwas, das ich für Sie tun kann? Ja, Sir, erwiderte Kirk und lächelte ironisch. Halten Sie die Streichhölzer vom Pulverfass fern. Lieutenant Commander Kevin Judge hatte alle Hände voll zu tun. Captain Gannon hatte kurzerhand den Landurlaub der Bombay-Crew gestrichen und damit blieben ihm und seinem Ingenieursteam für die notwendigen Reparatur anstatt der kalkulierten 4 Tage nur noch kurze 12 Stunden. Der Chefingenieur tigerte durch die technische Abteilung und suchte nach allem, was falsch lief. Er wurde bei einem Ensign fündig, der gerade die Kontrollen des primären Wärmeaustauschers im Impulsreaktor zerlegte.
»Anderson!«
rief Judge laut und musste husten. Seine Stimme war heiser vom ununterbrochenen Erteilen von Anweisungen. Das Krächzen seines überanstrengten Kehlkopfs, das sich mit seinem ohnehin schon ausgeprägten Liverpooler Akzent vermischte, hörte sich an, als litt Judge an einer starken Erkältung. Er kam wieder zu Atem und fuhr fort.
»Sind Sie verrückt? Habe ich nicht befohlen, das Impulssystem in Ruhe zu lassen, bis wir das Raumdock wieder verlassen haben?«
Der Ensign rollte als Reaktion mit den Augen und sah mürrisch auf den halb auseinandergebauten Stapel aus Hardware.
»Bauen Sie das wieder zusammen!«
fügte Judge hinzu. Er ging zu seiner Hauptkonsole und stützte sich mit einer Hand umständlich auf, während er die blinkenden Statusmeldungen auf den verschiedenen Bildschirmen betrachtete.
»Alles durcheinander, wie üblich«,
brummte er griesgrämig und schüttelte den Kopf. Dann wandte er sich per Intercom an den Phaser-Kontrollraum.
»Castellano, warum sind die Phaser noch nicht wieder online?«
»Die Plasma-Relais überhitzen noch immer, Sir. Wir mussten sie für eine Neukalibrierung ausbauen.«
Die Verzweiflung im Gesicht des Chefingenieurs wuchs mit jedem Wort.
»Castellano, wir laufen in weniger als 3 Stunden wieder aus.«
Er griff sich mit der flachen Hand ins wachsblasse Gesicht und fuhr sich dann nach oben über den kurzgeschnittenen Haarschopf.
»Begrenzen Sie die Phaserkapazität auf 70% des Maximums und reparieren Sie die Plasma-Relais später.«
»Aye, aye, Sir. Castellano, Ende.«
Ein anderes blinkendes Licht erregte seine Aufmerksamkeit. Er öffnete einen weiteren Intercom-Kanal.
»Maschinenraum an Chonas!«
»Fahren Sie fort, Sir«, erwiderte Lieutenant Tenechel Chonas, der kurz angebundene andorianische Wissenschaftsoffizier des Schiffes.
»Ihre Statusanzeige ist eben auf Rot gegangen, Shell. Ist was passiert?«
»Der kleine Trick, über den wir sprachen, hat es nicht gebracht. Alle Kristalle, die Sie mir raufgeschickt haben, sind ausgebrannt.«
»Zum Teufel nochmal!«
»Konzentriere dich aufs Atmen«, beruhigte sich Judge. »Entspann deine Hände.«
»Bleiben Sie dran, ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Maschinenraum, Ende!«
Er schaltete auf einen anderen Kanal um und stellte eine Verbindung zur Brücke her.
»Maschinenraum an Commander Milonakis!« »Hier, Milonakis, was gibt es, Kevin?« »Wondi, wir haben ein Problem. Wir brauchen eins von deinen Wundern. Sprich dich aus!«
erwiderte Milonakis. Der Chefingenieur entspannte sich ein wenig. Milonakis kannte auf jeder Raumstation und auf jedem Schiff der ganzen Flotte jemanden, und außerdem besaß der XO ein sicheres Geschick, was Handel und Tauschgeschäfte betraf. Wenn überhaupt jemand auftreiben konnte, was die Bombay so dringend benötigte, dann war er es.
»Reglerkristalle für das Sensor-Array«, sagte Judge. »All unsere Ersatzkristalle sind durchgeschmort und unser Hauptkristall ist gebrochen. Hilfe!« »Alles klar, ich kümmere mich drum. Milonakis, Ende!«
Der Kanal zur Brücke schloss sich. Seit inzwischen drei aufeinanderfolgenden Schichten war Judge auf den Beinen, um diverse Brandherde zu beseitigen. Für einen Moment dachte Judge, dass er vielleicht den letzten gelöscht hatte. Dann drehte er sich um und fand sich Nase an Schnauze mit Lieutenant Loak wieder, einen von der eher aufdringlich übereifrigen Sorte Junior-Offiziere aus der technischen Abteilung der Bombay. Irgendwie sah er verändert aus.
»Loak, warum sind Ihre Haare pink?«
»Eine lange Geschichte, Sir.«
»Ohne Zweifel. Was wollen Sie?«
»Ensign Anderson informierte mich, dass Sie die Reparaturen an den Impulskontrollen widerrufen haben«, sagte Loak.
»Das ist richtig«, erwiderte Judge. »Haben Sie ein Problem damit?«
»Sicher kein persönliches, Commander«, erwiderte Loak. »Aber bevor wir nicht diese Reparaturen abgeschlossen haben, verfügen wir nur über 63% Effizienz bei Manövern mit halber Impulsgeschwindigkeit. Längere Manöver bei vollem Impuls könnten sogar das ganze System überladen.«
»Dessen bin ich mir bewusst«, sagte Judge. »Ich weiß nämlich, wie unsere Maschinen funktionieren, müssen Sie wissen. Aber wir zimmern dieses Schiff gerade mit Spucke und mit guten Wünschen wieder zusammen, um eine Notfallbotentour erledigen zu können. Wir werden in 6 Tagen wieder zurück sein. Reparieren Sie es dann!«
Er winkte Loak zu, als sei der ein lästiges Insekt.
»Fort mit Ihnen!«
Der Tellarit schmollte und stampfte davon. Judge konzentrierte sich wieder auf seine Umgebung. An einer Überwachungsstation direkt neben seiner Konsole verglich Ingenieur Donna Ford die Messdaten des Warp-Antriebs mit den zulässigen Normen auf der Liste in ihrer Hand. Ensign Robertson, deren Vorname zufällig ebenfalls Donna lautete, stand neben ihr und sah ihr zu. Soweit Judge es einschätzen konnte, tat sie aber nicht wirklich etwas.
»Robertson, was machen Sie gerade?«
»Kontrollieren«,
erwiderte sie mit einer Naivität, die Judge rührend fand, zumindest bei attraktiven jungen Frauen.
»Das ist wunderbar«,
sagte er.
»Warum beaufsichtigen Sie nicht die Rekalibrierung der Dilithium-Kristalle? Und um sicherzugehen, dass es auch wirklich richtig gemacht wird, können Sie es gleich selbst erledigen.«
Sie blickte ihn mit verletztem Stolz an und ging auf den Warp-Reaktor zu.
»Jawohl, Sir.«
Judge warf der verbliebenen Frau ein beruhigendes Lächeln zu.
»Fort, nicht wahr?«
Sie sah verängstigt aus wie ein Reh im Scheinwerferlicht.
»Ja, Sir.«
»Fort, ich möchte, dass Sie mir einen kleinen Gefallen tun. Finden Sie Frachtmeister Hayes und sagen Sie ihm, dass er unsere fehlenden duotronischen Kabel schnellstens wiederfinden soll. Andernfalls kann ich nicht dafür garantieren, dass sein Quartier in Zukunft weiterhin über die Vorteile von Licht, Belüftung oder funktionierenden Sanitäreinrichtungen verfügen wird.«
»Ah ja, Sir«,
sagte die junge Frau und lief Richtung Turbolift.
»Ach und fort! Auf Ihrem Rückweg halten Sie bitte kurz in der Kantine und bringen Sie mir einen Schluck Tee und etwas Gebäck mit.«
Er erinnerte sich gerade rechtzeitig an die subtilen Unterschiede, die es zwischen ihrem amerikanischen Dialekt und seinem eigenen gab, und rief ihr eine Klarstellung hinterher, bevor sich die Türen des Turboliftes schlossen.
»Und mit Gebäck meine ich Kekse!«
Daraufhin ertönte eine schrille Stimme hinter ihm, die in seinen Ohren dröhnte.
»Kekse? Ist Süßkram alles, was Sie essen können?
Wie ein Steuermann, der sein Boot in eine Sturmwelle dreht, wandte sich Judge zu der schimpfenden Stimme um. Dr. Hua San Li blitzte ihn an und begann, eine ihrer patentierten Standpauken zu halten.
»Kein Wunder, dass Sie Ihre medizinische Untersuchung erneut haben platzen lassen. Bei einer solchen Ernährung brauchen Sie auf den Herzinfarkt, nur zu warten.«
»Ich habe dafür jetzt wirklich keine Zeit.«
»Fünfmal. So oft haben Sie bereits einen Untersuchungstermin vereinbart und Sie sind nicht erschienen. Fünfmal!«
Körperlich war Dr. Li eine kleine Frau, aber ihr Temperament und ihre Stimme konnten das Gehabe eines wilden Stiers locker in die Ecke stellen. Judge hielt ihr seine Checkliste hin.
»Die Untersuchung steht auf meiner Liste, Doktor. Unglücklicherweise stehen darauf auch 4 Dutzend weitere kritische Punkte, die allesamt erledigt sein müssen, bevor wir auslaufen in...«
Er sah auf seine Uhr.
2 Stunden und 56 Minuten!«
Obwohl ihn seine innere Stimme ermahnte, die Ruhe zu bewahren, spürte er, wie er von Moment zu Moment hysterischer wurde.